Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Es ist fast das letzte Update für dieses Jahr, aber eben nur fast. Keine Sorge, Montag und Dienstag sind wir nochmal für euch da. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die aktuelle Ausgabe. Herzlich willkommen zum frischen Update am Freitag, den 27. Dezember. Eins unserer Themen heute: Syrien und die strategisch wichtige Stadt Idlib im Nordwesten. Präsident Bashar al-Assad greift die Stadt ja seit Tagen massiv an, um sie wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Wir sehen, dass das Assad-Regime die Zivilisten in diesem Gebiet eigentlich dort gar nicht haben möchte. Denn es sind eben überwiegend Assad-Gegner. Das heißt, Präsident Assad möchte das Gebiet zurückerobern, aber möglichst ohne die Menschen darin. Deswegen es auch ein Ziel ist, die Menschen dort oder das Leben für die Menschen dort so unmöglich wie möglich zu machen. Und das bedeutet, dass vor allem auch die Infrastruktur angegriffen wird.
Das ist die Journalistin und Syrien-Kennerin Christine Hellberg. Die ordnet uns das, was in Idlib seit vergangener Woche passiert, ausführlich ein in dieser halben Stunde. Und dann haben wir noch eine Klugscheißer-Frage für euch. Wann beginnt das neue Jahrzehnt? Am 1. Januar 2020, also schon in ein paar Tagen? Oder am 1. Januar 2021? Und ich meine, Entschuldigung, die Antwort ist ja wohl total einfach.
Die Sache ist ganz klar und eindeutig am 1.1. des Jahres 2021.
Aha, das ist Ulrich Walter von der Technischen Uni in München. Und der weiß, wovon er spricht. Und der wird euch gleich auch nochmal ganz genau erklären, warum ihr das neue Jahrzehnt dann doch erst 2021 begrüßen könnt. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Von Anfang an hat diese Stadt eine zentrale Rolle gespielt im Bürgerkrieg in Syrien. Idlib, ganz im Nordwesten, gilt als die letzte Rebellenhochburg und wird seit Jahren ja immer wieder angegriffen von den Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Seit letzter Woche gibt es wieder Attacken auf Idlib, so heftig und massiv, dass zehntausende Menschen geflüchtet sind.
Granaten und Luftbombenangriffe. Alle 5 Minuten explodieren Fassbomben und Granaten. Wir sind weggerannt, um uns davor zu verstecken. Wir flohen nur mit unseren Kleidern, mit unseren Pyjamas.
Das hat der Imam Mohammed Abdallah unserer Korrespondentin berichtet. Und aus diesem Grund, meint die Journalistin Christine Hellberg, dürfen wir diese Taten nicht einfach mehr hinnehmen. Dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Frau Hellberg, die massiven Angriffe auf Idlib sollen ja dazu dienen, das komplette Land im Endeffekt dann auch wieder unter Kontrolle zu bringen. Richtig?
Das ist richtig und das macht das syrische Regime ja eigentlich schon seit Jahren, seit 2015 auch mit der Unterstützung der russischen Luftwaffe. Und diese Provinz Idlib im Nordwesten ist eben das letzte Gebiet, das noch von Aufständischen gehalten wird. Und deswegen möchte Assad nun dieses Gebiet zurückerobern. Und die Methoden sind diejenigen, die wir ja auch schon vorher andernorts gesehen haben, etwa im Umland von Damaskus, in Ost-Aleppo damals, im Süden des Landes. Und aus diesen Regionen stammen auch die Hälfte der Zivilisten in Idlib. Das sind also zur Hälfte Leute, die schon mal vertrieben wurden innerhalb des Landes und die nach Idlib geflohen sind in der Hoffnung, dass sie dort sicher sind. Und jetzt stellen sie fest, dass sie auch dort nicht sicher sind und die fliehen eben nun weiter Richtung Norden in Richtung türkische Grenze.
Jetzt haben wir ja eben schon ganz kurz einen Eindruck bekommen, wie massiv diese Angriffe sind. Es hat ja auch noch Luftangriffe gegeben. Es ist die Rede davon, dass Kinder unter den Opfern sind. Was ist denn eigentlich jetzt das Motto dieses Angriffs? Je härter, desto besser?
Ja, wir sehen, dass das Assad-Regime die Zivilisten in diesem Gebiet eigentlich dort gar nicht haben möchte. Denn es sind eben überwiegend Assad-Gegner. Das heißt, Präsident Assad möchte das Gebiet zurückerobern, aber möglichst ohne die Menschen darin. Weswegen es auch ein Ziel ist, die Menschen dort oder das Leben für die Menschen dort so unmöglich wie möglich zu machen. Und das bedeutet, dass vor allem auch die Infrastruktur angegriffen wird. Das ist ja auch etwas, was wir seit Jahren andernorts gesehen haben. Medizinische Einrichtungen werden bombardiert, mehr als 50 seit April, seitdem diese Offensive läuft. Wir sehen, dass Schulen angegriffen wurden, gerade Anfang der Woche mit mehreren getroffenen Kindern auch. Wir sehen, dass Marktplätze immer wieder angegriffen werden. Also das Ziel ist es ganz klar, Zivilisten zu vertreiben aus diesen Gebieten. Und das ist eben kein Antiterrorkampf, als den es gerne das Regime darstellt und auch Russland gerne darstellt, weil das Gebiet natürlich von Dschihadisten überwiegend militärisch kontrolliert wird. Aber man trifft eben nicht die Dschihadisten, sondern man trifft in erster Linie Zivilisten.
Wie lange wird denn im Endeffekt dann Russland noch der starke Partner an der Seite des syrischen Militärs bleiben?
Nun, Wladimir Putin hat sehr viel investiert, um Assad an der Macht zu halten. Und er braucht jetzt ja im Grunde die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, um das Land langfristig zu stabilisieren. Dafür hat er einfach nicht genug Geld. Er möchte ja gerne, dass die Welt sich wieder arrangiert mit Machthaber Assad, dass man also die Beziehungen normalisiert, dass der Westen die Sanktionen aufhebt und vor allem, dass der Westen den Wiederaufbau finanziert dieses Landes. Das ist eigentlich der Plan von Wladimir Putin, während Europa bislang sagt, nein, unter diesen Vorzeichen können wir das nicht machen, denn der Wiederaufbau dient eigentlich Assad nur dazu, seine Anhänger zu belohnen, also reiche Geschäftsleute etwa, und seine Gegner zu bestrafen. Das heißt, es hilft auch gar nicht, den Geflüchteten in Europa zurückzukehren, denn die will Assad selbst ja gar nicht zurückhaben.
Wo Sie eben schon Europa angesprochen haben, Sie sagen ja, dass wir Europäer im Endeffekt unabhängiger werden müssen von Russland und auch von der Türkei. Was würde das bringen in Bezug auf Syrien?
Naja, wir sehen, dass Präsidenten wie Erdogan oder eben auch Putin in Syrien viel effektiver agieren. Das heißt, Autokraten können viel schneller Entscheidungen treffen, die wir als parlamentarische Demokratie ja erst langfristig aushandeln müssen. Und dieser Syrienkrieg ist eigentlich ein Sieg der Autokraten. Das bedeutet aber eben auch, dass die einen Krieg führen, der gegen das Völkerrecht dem Völkerrecht widerspricht, der Genfer Konvention. Ich habe es gerade schon gesagt, die russische Luftwaffe ist verantwortlich für viele Angriffe, insbesondere auf medizinische Einrichtungen. Das ist belegt inzwischen von unabhängiger Seite. Wir können aber eigentlich gar nichts tun, als zu sagen, bitte, lieber Herr Putin, könnten Sie das mal lassen. Und das ist natürlich nicht effektiv. Wir haben Angst, wirklich scharf dagegen vorzugehen, nicht militärisch, sondern auch diplomatisch oder auch wirtschaftlich. Wir könnten ja zum Beispiel die führenden Militärs gezielt sanktionieren, die diese Luftangriffe verantworten. Also gezielte Sanktionen gegen einzelne russische Militärs, die für Luftangriffe auf Krankenhäuser verantwortlich sind. Und meine Überlegung ist, dass wir uns langfristig von solchen autokratisch geführten Ländern unabhängig machen sollten, weil wir dann effektiver Außenpolitik machen könnten. Also zum Beispiel uns vom russischen Gas unabhängig machen. In Zeiten des Klimawandels sollten wir sowieso autark werden und andere Rohstoffe nutzen und nicht die anderer Mächte, von denen wir uns dann abhängig machen. Und das Beispiel Türkei ist natürlich die Flüchtlingsfrage. Mhm. Erdogan sagt ja immer, ich öffne die Tore, ich lasse weitere hunderttausende Syrer weiterziehen nach Europa. Und hätten wir mal eine nachhaltige Einwanderungspolitik, würden wir jetzt zum Beispiel Verantwortung übernehmen und mehrere hunderttausend Syrer, die bedürftigsten Syrer, Frauen und Kinder aus Idlib gezielt zu uns holen und in Europa verteilen, dann wären wir auch dort unabhängig und nicht mehr erpressbar durch Herrn Erdogan. Und das würde uns international nicht nur glaubwürdiger machen, sondern es wäre vor allem eine Strategie und würde uns handlungsfähiger machen in einem solchen Konflikt wie den syrischen.
Christine Hellberg mit Einschätzungen zu den massiven Angriffen der syrischen Armee auf Idlib in Syrien habt ihr gehört im Interview im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wie viele enge Freunde kann man haben? Ein, zwei, fünf oder gar keinen? Mit diesem Thema hat sich gerade auch das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur beschäftigt. Verena von Keitz aus unserem Team, du hast dir diese ganzen vielen Zahlen nochmal genauer angeguckt. Wie sieht's denn aus in Deutschland bei den Freundschaften?
Also YouGov hat 2046 Menschen befragt und von denen haben 89% angegeben, dass sie mindestens einen engen Freund oder eine enge Freundin haben. Die meisten davon, nämlich 40% der Befragten, nannten ein bis zwei Freunde, die sie haben. 33% sprachen von drei bis vier engen Freunden. Ein paar nannten dann noch mehr. Und auf der anderen Seite stehen 11%, die gesagt haben, dass sie eigentlich niemanden haben, mit dem sie freundschaftlich eng verbunden sind. Also man kann schon sagen, die große Mehrzahl der Befragten hat auf jeden Fall jemanden, mit dem er oder sie freundschaftlich eng verbunden ist.
Ich habe heute aber in dem Zusammenhang auch schon was anderes gelesen. Also da war der Tenor eher so, die meisten Deutschen haben nur wenige enge Freunde.
Ja, das habe ich auch gesehen. Und das passiert, wenn du die Zahlen anders zusammenrechnest von der Befragung. Nämlich, wenn du diejenigen zusammenrechnest, die keinen Freunde angeben, mit denen, die ein bis zwei Freunde angeben. Das sind ja 40% plus 11%, die keine Freunde angeben. Dann bist du bei knapp über 50%, damit quasi die Mehrheit der Deutschen. Und in einer Überschrift vom Nachrichtenkanal der Zeitung Die Welt habe ich sogar gelesen, Deutsche tun sich mit Freundschaften schwer. Und das lässt sich natürlich aus dieser Befragung gar nicht ableiten. Allerdings, wenn wir nochmal auf die Zahlen gucken und was die Psychologie auch dazu sagt, dann sagt zum Beispiel der Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger in einem Interview mit der Zeitschrift Emotion, dass uns tiefe Freundschaften im Leben verankern und uns ein Gefühl von Sicherheit geben und dass wir im Idealfall schon drei beste Freunde haben, denen wir alles erzählen können. Er sagt, auch deswegen seien mehrere wichtig, weil ein Mensch allein gar nicht all das abdecken kann, was wir im Leben und in der Freundschaft eigentlich suchen.
Naja, aber wie viele Menschen du jetzt als enge Freunde bezeichnest, das hängt ja auch davon ab, wie du deine enge Freundschaft definierst. Also vielleicht sagt ja jemand, er hat 4 enge Freunde und wenn du diese 4 Freunde mal fragst, sagen die so, naja, okay, aber sehen wir eigentlich ein bisschen anders.
Ja, klar, das war natürlich auch in der YouGov-Studie nicht ganz klar gesagt, was man unter enger Freundschaft versteht. Mhm. Es gab nur den Hinweis, mit eng meinen wir vertraute Personen, welche ihnen nahestehen. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich zu interpretieren. Also sicher haben wir unterschiedliche Vorstellungen, was genau jetzt eine enge Freundschaft ausmacht. Ob du mit jemandem losziehst und Sachen unternimmst oder ob du dich sehr oft triffst und dich austauscht. Oder ob es auch egal ist, wie oft man sich sieht, ob nur alle paar Monate oder alle paar Jahre. Oder ob dir jemand gut zuhört und dich tröstet zum Beispiel.
Ja, oder man braucht ja manchmal auch einfach eine ehrliche oder eine andere Meinung, ob man mit seiner eigenen völlig falsch, daneben oder richtig liegt.
Ja, das stimmt.
Ist ja auch wichtig.
Und was natürlich auch eine wichtige Sache sein kann, ob du bei jemandem nachts klingeln kannst, wenn irgendwie ein Notfall am Start ist. Es gibt aber auch Übereinstimmungen, was wir in einer engen Freundschaft für wichtig halten. Ein Großteil der Befragten in einer weiteren YouGov-Studie aus dem letzten Jahr, nämlich 70%, gibt an, dass gute Freundschaften zu verbinden seien mit einem ehrlichen Umgang miteinander und dass man über alles reden kann und auch, dass man füreinander da ist. Also, dass das Ganze wechselseitig ist, wenn man einander braucht. Und man kann auch sagen, insgesamt haben gute Freundschaften bei uns in Deutschland einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, denn in den regelmäßigen jährlichen Umfragen des Allensbach-Instituts für Demoskopie, da geben seit Jahren um die 85% der befragten Deutschen an, dass gute Freunde zu haben der wichtigste Aspekt in ihrem Leben ist. Also, was vielleicht möglicherweise, also ich bin ja Biologin, ne?
Ja.
Ich vielleicht wieder auf solche Geschichten, vielleicht auch eine biologische Komponente hat.
Ah, okay, woran liegt das? Weil wir Menschen so eine Art Rudelverhalten haben, weil wir gerne in Gruppen zusammenleben.
Ja, genau, weil wir soziale Lebewesen sind. So sehen das auch Forscherinnen und Forscher, die sich mit Evolutions- und Verhaltensbiologie des Menschen beschäftigen. Wir sind auf Zusammenarbeit und Zusammenleben mit anderen angewiesen. Und das Ganze ist natürlich viel leichter, wenn wir einander vertrauen können und enge Bindungen haben. Und das scheint übrigens auch keine exklusive Eigenart vom Menschen zu sein, so Freundschaften, enge Freundschaften zu knüpfen. Es gibt auch viele Hinweise, zum Beispiel bei Schimpansen, dass die sich auch Best Friends aussuchen, tiefere Bindungen zu denen aufbauen, die dann ähnlich funktionieren wie menschliche Freundschaften, also viel zusammen abhängen, gemeinsam fressen und sich in Konflikten auch gegenseitig unterstützen.
Und lausen, ne?
Ich glaub, lausen auch ganz
auch
wichtig.
Ganz gut. Das machen wir nicht, aber...
Aber bei Menschen ist auch der Körperkontakt eine wichtige Rolle.
Richtig, Körperkontakt gar niemals zu unterschätzen. Also, wie viele enge Freunde haben wir und was ist uns in einer engen Freundschaft wichtig? Wir haben darüber gesprochen mit unserer Reporterin Verena von Keitz in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da ist dann doch einiges verkauft worden, ne? Kampfpanzer, Minenräumgerät, Kriegsschiff oder Sanitätsfahrzeuge. Es gibt einen Rekord bei den deutschen Rüstungsexporten. Die Bundesregierung hat so viele Rüstungsexporte genehmigt wie noch nie. Es geht um einen Wert von fast 8 Milliarden Euro. Dazu hat es eine Anfrage gegeben von Linken und Grünen, und zwar an das Bundeswirtschaftsministerium. Der größte Abnehmer ist Ungarn. Und warum das so ist, das kann uns Klaus Remme erklären aus unserem Hauptstadtstudio. Klaus, was kauft Ungarn denn ein in Deutschland?
Also um die Frage zu beantworten, da helfen die Antworten auf parlamentarische Anfragen, die heute Grundlage für diese Gesamtexportsumme des Jahres 2019 sind, nicht weiter. Denn da werden lediglich Euro-Werte mitgeteilt. Für Ungarn wurden in diesem Jahr Rüstungsgüter im Wert von 1,7 Milliarden Euro genehmigt. Was kaufen die Ungarn? Ein Blick in die letzte Statistik hilft da weiter. Das war im Sommer der Halbjahresbericht, der Rüstungsexportbericht. Und für Ungarn werden da Kampfpanzer, Panzerhaubitzen, Pionierpanzer, Brückenlegepanzer, Fahr- und Gefechtssimulatoren angegeben, um nur einige Beispiele zu nennen.
Klingt das jetzt nur nach Aufrüstung oder ist das Aufrüstung, was Ungarn da betreibt?
Das ist so. Das ist auch gar kein Geheimnis. Ungarn, ein NATO-Partner, rüstet zielgerichtet auf. Mit 1,15% liegt Ungarn deutlich unter dem 2% Ausgabenziel der NATO, wenn das vertraut klingt. Deutschland hat ja das gleiche Problem. Und da will Viktor Orbán Abhilfe schaffen. Er hat angekündigt, die Verteidigungsausgaben verdoppeln zu wollen und nutzt Nisa in diesem Fall die deutsche Rüstungsindustrie.
Dann lass uns noch mal einen Blick werfen auf diese Top Ten. Da sind ja unter anderem auch Länder dabei. Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, also Länder, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. An die wollte man doch eigentlich gar nicht mehr verkaufen, oder?
Jein, wie das so ist, wenn sich zwei Koalitionsparteien auf einen Koalitionsvertrag einigen müssen. Die Kriegskoalition im Jemen wird von Saudi-Arabien angeführt. Für die Saudis gibt es gar keine Waffen mehr. Das hat aber vor allem mit dem Mord an dem Journalisten Khashoggi zu tun. Auch Kriegsbeteiligte im Jemen sollten eigentlich keine deutschen Waffen mehr bekommen. So wollte das die SPD, aber es wurden Ausnahmen vereinbart, etwa für bereits genehmigte Exporte oder für Länder, die nicht unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Für Ägypten sieht die Bundesregierung das als gegeben. Kairo stellt diese Bundesregierung sowieso vor ein politisches Problem. Ein großer Staat in einer Region, die in einem Pulverfass gleicht. Man braucht die Ägypter, man sieht sie als strategischen Partner. Man sieht aber auch die Menschenrechtsverletzungen, die dort an der Tagesordnung sind. Gleichzeitig laufen dort gewaltige Infrastrukturprojekte, von denen die deutsche Industrie profitiert. Im Ergebnis hast du eine Gemengelage, die in meinen Augen unglaubwürdig ist und mit den selbstgesetzten Maßstäben an eine verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik nicht zu vereinbaren ist.
Okay, da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt. Also das Bundeswirtschaftsministerium hat ja betont, dass die Bundesregierung eben weiterhin eine restriktive und, da kommt es jetzt, verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik betreibt. Also das siehst du anders.
Ja, ich sehe das anders. Ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass es zu viel und nicht zu wenig Waffen in dieser Welt gibt. Und wer über viele Jahre und anhaltend und jedes Jahr wieder zu den Top 5 der weltweiten Rüstungsexporteure gehört, der kann aus meiner Sicht nicht in Anspruch nehmen, eine restriktive Exportpolitik zu verfolgen. Sicher verkauft man weniger, als man könnte. Aber meiner Meinung nach sicherlich und vor allem in Spannungsgebiete sehr viel mehr, als man sollte.
Wir haben ja jetzt schon einige Länder aufgezählt, die zu den, ich sage jetzt mal, Premium-Kunden gehören. Wer ist denn noch dabei?
Also neben den schon genannten NATO-Verbündete, wie etwa die Vereinigten Staaten, aber auch weitere Drittstaaten wie Indonesien oder Katar. Also insgesamt ist der Anteil der Lieferungen an Drittstaaten, also an Nicht-NATO-Staaten, EU-Staaten, gesunken, in absoluten Zahlen aber deutlich gestiegen.
Was verkauft sich denn eigentlich am besten? Also ich habe ja vorhin schon mal aufgezählt, also Kampfpanzer sind dabei, Minen, Räumgerät, Kriegsschiff. Gibt es da eigentlich auch was, was besonders beliebt ist?
Es schwankt von Jahr zu Jahr. Das Ganze ist ja Ergebnis von Genehmigungen. Nicht alles, was der Kunde will, darf geliefert werden. Wenn es beispielsweise um Schiffe geht, um ganze Serien von Schiffen, die über viele Jahre gebaut und geliefert werden, dann kann eine ganze Jahresstatistik bei den Genehmigungen praktisch da verzerrt werden mit einem Auftrag. Ungarn mit den genannten Gütern drückt da diese Statistik 2019 deutlich aus. Insgesamt kann man es vielleicht so sagen, die Exportstatistik unterscheidet Kriegswaffen, also tödliche Waffen, und sonstige Rüstungsgüter. Das können Schutzwesten sein, Minenräumgeräte, Sanitätsfahrzeuge, sowas. Und wenn wir uns an die Kategorien halten, dann waren es 2019 knapp 2,6 Milliarden Euro Kriegswaffengenehmigungen und 5,3 Milliarden sonstige Rüstungsgüter.
Es gibt einen Rekord bei den Rüstungsexporten aus Deutschland. Fast 8 Milliarden Euro beträgt der Wert. Ich habe drüber gesprochen mit Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio, und zwar kurz vor der Sendung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
10 Stunden lang immer wieder vorwärts, rückwärts, über den Hubbel, schräg fahren, geradeaus fahren und dann das Ganze wieder von vorn. Und am Ende sagt dann irgendjemand: herzlichen Glückwunsch, Führerschein bestanden. Die NASA hat in dieser Woche den Mars Rover getestet. Der soll in ungefähr einem halben Jahr auf dem Mars eingesetzt werden. Und vorher musste man eben noch mal checken, ob dieses spezielle Fahrzeug da mit allen Schwierigkeiten, an die man eventuell denken kann, auch klarkommt. Und das gucken wir uns jetzt noch mal genauer an mit dem Astrophysiker Michael Janssen. Michael, läuft so tatsächlich der Standardtest für Raumfahrzeuge ab, so über Hubbel, vorwärts, rückwärts, und das war's dann? Ich habe eigentlich gedacht, das wäre aufwendiger.
Ja, der einfachste Teil ist ja eigentlich, wenn es erstmal fährt. Der schwierige Teil ist ja die Landung selber. Also da müssen die jetzt wirklich, also beim Fahren, keine großen Tests mehr machen, vor allem bei diesem Rover. Der ist ja basiert auf dem Curiosity Rover, also dem Vorgängermodell, der ja schon seit 2011 auf dem Mars fährt. Das heißt, zum größten Teil wissen die ja, dass das alles funktioniert. Deswegen reicht da eigentlich im Moment so ein sehr kleiner Test schon.
Was plant denn die NASA jetzt mit diesem Rover? Was wollen die machen?
Ja, also wie gesagt, mit dem Curiosity Rover wurde ja vorher schon auf dem Mars sehr fleißig nach Spuren von Leben und Wasser gesucht. Leben wurde natürlich noch nicht gefunden, aber es ist eigentlich relativ deutlich, dass es früher auf dem Mars einmal Wasser gab. Und dann wollen die jetzt natürlich noch an mehreren Orten, nicht nur da, wo gerade der Curiosity ist, und mit neuen Instrumenten, also jetzt wieder mit dem neuen verbesserten Rover, nochmal genau nachschauen, ob man nicht irgendwelche Spuren von früherem Leben in dem Gestein zum Beispiel finden könnte. Und das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was die mit diesem neuen Mars Rover untersuchen wollen.
Wie soll diese Mission denn dann ablaufen?
Wahrscheinlich wird es Mitte nächsten Jahres, wird die Mission gestartet. Das hängt immer davon ab, dass gerade die Erde und der Mars sehr nah, sehr günstig beieinander stehen, sodass eben der Weg, um von der Erde zum Mars zu kommen, nicht so weit ist. Es wird dann Mitte nächsten Jahres wird dann eine Rakete zum Mars geschickt. Die wird dann so ungefähr 8 bis 9 Monate unterwegs sein, bis sie den Mars erreicht. Und dann wird eben der Rover selber wird in so einer kleinen Kapsel abgesondert und der bewegt sich dann durch die Atmosphäre von dem Mars runter mit einem Fallschirm praktisch, bis dann der Rover selber auf der Marsoberfläche landen kann und dann halt wird er vermutlich in einem Gebiet, wo vermutet wird, dass früher Wasser da war, das sieht nämlich aus wie ein altes getrocknetes Flussdelta, wird er da landen und dann da rumfahren, Proben sammeln und eben wie gesagt nach Spuren früheren Lebens und auch noch nach Wasser unter der Marsoberfläche suchen.
Also der sammelt Spuren, der nimmt Proben und übermittelt doch dann auch die Ergebnisse im Endeffekt schon wieder zurück direkt an die Erde. Wie lange dauert das eigentlich, bis dieses Signal dann hier unten bei uns ist?
Genau. Der hat also mehrere Instrumente, mit denen zum Beispiel Spektrographie machen kann, um dann nach diesen Molekülen zu suchen. Und da eben der Abstand zwischen Erde und Mars sehr groß ist, dauert es eigentlich mehrere Minuten. Es hängt ungefähr davon ab, wie weit gerade in der Erde die Umlaufbahn und der Mars in der Umlaufbahn, wie weit die voneinander wechseln. Das sind so 3 bis 20 Minuten ungefähr, die es dann dauert, bis die Signale vom Mars zurück zur Erde geschickt werden können. Was der Rover jetzt aber auch besonders macht, ist, dass er auch wirklich diese Proben nimmt und die praktisch in Kapseln einschließt und die eigentlich auf dem Mars lässt, damit sie später vielleicht in einer späteren Mission, wo es eben möglich sein könnte, zum Mars zu fliegen und wieder zurückzukommen, für eine detaillierte Analyse dann auf der Erde überführt werden können.
Also in einem guten halben Jahr soll der Rover Mars 2020 losfliegen in Richtung Mars, dort Proben nehmen, die Generalprobe, also ob er sich sicher und richtig fahren kann, die hat er schon bestanden und ihr habt mehr dazu erfahren vom Astrophysiker Michael Jansen hier bei uns im Interview im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Guck mal auf den Tacho, noch Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, dann ist Silvester und dann ist schon wieder ein Jahr vorbei. Ne? Das heißt, wir starten dann alle richtig schön frisch und knackig ins Jahr 2020, ins neue Jahrzehnt. Wobei, Moment, das mit dem Jahrzehnt, das stimmt so nicht. Das fängt erst später an. Ulrich Walter, der lehrt Raumfahrttechnik an der Technischen Uni in München und der kann uns auch erklären, warum das so ist. Herr Walter, wann beginnt denn jetzt das neue Jahrzehnt? Am 1. Januar 2020 oder am 1. Januar 2021?
Die Sache ist ganz klar und eindeutig am 1.1. des Jahres 2021.
Warum ist das so?
Ja, das liegt daran, weil unser Kalendersystem, der sogenannte gregorianische Kalender, einen logischen Makel hat. Es gibt nämlich nicht das Jahr Null. Jetzt wird man sagen, das macht ja auch keinen Sinn, doch das macht sehr viel Sinn. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Zeit vom ersten Jahr vor Christus bis zum ersten Jahr nach Christus, würde man normalerweise sagen, sind 2 Jahre. Weil es aber dieses Jahr Null nicht gibt, ist es vom 1.1. des Jahres 1 vor Christus bis zum 1.1. des Jahres 1 nach Christus genau nur 1 Jahr. Also es fehlt 1 Jahr. Und diese Null, diese fehlende Null, macht genau unser Problem der Zählweise. Denn wenn am 1.1. des Jahres 1 Christus geboren wurde und ein Jahrzehnt 10 Jahre dauert, wann hört dann das erste Jahrzehnt auf? Nun, am 31.12. des Jahres 10. Das sind erst dann 10 Jahre. Das heißt, das zweite Jahrzehnt begann am 1.1. des Jahres 11. Und so zieht sich das immer weiter durch. Wann begann das zweite Jahrhundert? Nun, das zweite Jahrhundert begann dann am 1.1. des Jahres 101. Also, die fehlende Null unserer Zählweise macht genau dieses Problem. Wir beginnen die Zählung mit dem 1.1. des Jahres 1. Und das erste Jahr ist vorüber am 1.1. des Jahres 2. Und das zieht sich wirklich durch alles durch. Und deswegen ist eben 1.1.2021 erst das nächste Jahrzehnt.
Okay, wenn Sie das jetzt hören, weil die Leute sagen, ich habe es heute auch schon wieder gehört, so ach ja, dann ist ja jetzt so alles Gute fürs neue Jahrzehnt. Fangen Sie dann auch immer an, den Leuten zu erklären, nee, es ist ganz anders. Treibt ja, Sie das in die Verzweiflung oder was denken
nein,
Sie?
Nein, es ist Folgendes. Man muss unterscheiden zwischen dieser formalen Bestimmung eines Jahrzehnts, die ich gerade beschrieben habe, und das, was die Leute normalerweise und zum Beispiel unter den 20er oder 30er Jahren meinen. Wenn ich sage, die 20er Jahre beginnen, dann ist es natürlich schon richtig. Die 20er Jahre beginnen jetzt am 1.1. des Jahres 2020.
Okay.
Denn das beginnt ja mit 20. Und so denken auch die Menschen, übrigens auch ich. Ich sage auch, für mich beginnt jetzt die nächsten 10 Jahre. Und damit meine ich die 20er Jahre. Mhm. Und das darf man aber nicht verwechseln mit den Jahrzehnten. Die beginnen, wie ich das gerade erklärt habe.
Okay, Herr Walter, dann würde ich sagen, wir verabreden uns einfach schon mal jetzt für das nächste Telefonat. Und dann, ich muss schnell rechnen, 2029 müssen wir wieder miteinander sprechen. Ne? Und dann stelle ich Ihnen dieselbe Frage nochmal.
Dann stellen wir uns wieder die Frage und dann werde ich Sie nochmal um ein Jahr vertrösten und sagen, das Jahrzehnt beginnt dann doch erst ein Jahr später.
Da bin ich ganz hartnäckig, Leute. Ich werde das nicht vergessen. Ne? Also Ende des Jahres 2029 melde ich mich wieder bei Herrn Walter. Am 1. Januar, das nehmen wir mit, am 1. Januar 2021 fängt das neue Jahrzehnt an und eben nicht schon am 1. Januar 2020, also in ein paar Tagen. Und warum das so ist, darüber habe ich vor der Sendung mit Ulrich Walter von der Technischen Uni in München gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.